Die Fußball-WM 2026 biegt auf die Zielgerade ein. Die Viertelfinals stehen jetzt an mit Frankreich, Spanien, England, Argentinien, aber eben ohne Deutschland. Beim DFB beginnt derweil die Aufarbeitung des dritten WM-Debakels in Serie. Rudi Völler bleibt, Jürgen Klopp soll kommen und die Weltmeister von 2014, die sollen wieder eine Rolle spielen. Klingt erstmal nach Aufbruch, ist aber vielleicht nur der nächste Versuch, alte Probleme mit großen Namen zu lösen.
Fever Pitch. Der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Günter Klein, dem Chefreporter vom Münchner Merkur, 3 Wochen lang hautnah dran an der deutschen Mannschaft in Winston-Salem, jetzt wieder in der Heimat. Willkommen zurück, Günter.
Ja, vielen Dank. Freue mich, wieder zu Hause zu sein.
Günter, du bist der Mann, der im deutschen WM-Quartier vielleicht für den letzten unbeschwerten Lacher gesorgt hat, als du Jonathan Tah englisch ausgesprochen hast. Da war beim DFB noch gute Laune, danach ging es aber steil bergab.
Ja, ich glaube, das war auch der einzige Lacher, den wir in diesen 3 Wochen mit dem DFB-Team erlebt haben. Und ich war allerdings nur bis zum zweiten Spiel in Winston-Salem, danach nicht mehr. Und mit mir war ja dann ohnehin die Stimmung weg.
Ganz genau. Und irgendwie fiel das tatsächlich zusammen. Jetzt beginnt die öffentliche Debatte und die ist relativ eindeutig, vor allen Dingen in der Frage, wer soll denn jetzt auf Julian Nagelsmann folgen? Jürgen Klopp ist der Mann, den alle zum Heiland auserkoren haben. Der DFB scheint seine Lösung gefunden zu haben. Du hast aber neulich bei den Kollegen von Absolut Fußball in der WM-WG gesagt oder geunkt, Klopp wird wahrscheinlich genauso scheitern wie Julian Nagelsmann. Wieso das?
Ja, ein Bundestrainer ist ja immer davon abhängig, was ist an Spielern vorhanden. Hat man gerade eine gut ausgebildete Generation? Hat man eine Generation, die eben von Defiziten geprägt ist, wie die jetzige. Da reden wir vor allem von den Herrschaften, die jetzt so um die 30 sind, die jetzt praktisch titellos und teilweise sogar K.O.-spiellos durch ihre Nationalmannschaftskarriere gekommen sind. Davon wird auch Jürgen Klopp abhängig sein. Ja, es ist eine Binsenweisheit natürlich. Man kann als Bundestrainer halt nicht sich auf einem freien Markt bedienen, wie als Vereinstrainer. Insofern werden ihm auch die Hände gebunden sein. Und wenn er Anstöße liefert, wie es mal besser werden könnte im deutschen Fußball, dann wird er wahrscheinlich auch gar nicht mehr im Amt sein, wenn die Erntezeit kommt.
Also glaubst du nicht, dass er wie bei Mainz, wie bei Dortmund, wo man ja vom Fastabsteiger dann zum Meister wurde, oder auch bei Liverpool, wo er aus Doubtern Believern machte, dann Ähnliches zumindest in die Richtung beim DFB anstoßen kann?
Grundsätzlich kann er das natürlich. Das hat er in seiner Karriere bewiesen. Der ist so ein Mann, der viel über das Menschliche kommt, über das Zugewandtsein, über das, ich wecke euch jetzt mal alle auf, ich begeistere euch, ja. Aber Hand auflegen allein hat ja an diesen Stationen auch nicht zum Erfolg geführt. Ja. Vor allem in Dortmund war es ja auch, dass dann die Mannschaft auch umgebaut worden ist nach seinen Vorstellungen. Er hatte anfangs eine sehr langsame Mannschaft und hat dann eben die Sprinter bekommen, die er haben wollte. Und Liverpool, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe ja die erste Saison von Jürgen Klopp in Liverpool etwas näher erlebt, weil damals 2015-16 in der Europa League in der Qualifikation zum Achtelfinale der FC Liverpool auf den FC Augsburg in dessen einzigem internationalen Jahr getroffen ist. Das war eine relativ knappe Sache, 0-0 in Augsburg, 1-0 für Liverpool im Rückspiel an der Anfield Road. Und sie waren dann ja anschließend auch überraschend in Basel im Finale damals, dass sie verloren haben und wo ja das Thema war, Jürgen Klopp kann keine Finalspiele gewinnen. Ja, und die Mannschaft von Liverpool, die hat sich ja in den Jahren darauf auch massiv verändert, auch unter Einsatz enormer finanzieller Mittel, die der Eigentümer ja auch dann ermöglicht hat.
Das ist natürlich beim DFB in der Art nicht möglich. Du hast es eben schon gesagt, der Unterschied Vereinstrainer, Nationaltrainer. Sucht der DFB dann also vielleicht gerade den falschen Problemlöser? Verkauft der DFB Klopp dann als Lösung für Probleme, die eigentlich gar kein Trainer wirklich lösen kann?
So ist es ja. Also Klopp kann man ja eher so eine Art Feuerwehrmann sehen, der jetzt erstmal das Schlimmste abwendet und einfach mal wieder den Glauben vermittelt, dass eine gute Zukunft kommen könnte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wahrscheinlich, wenn der Deal da mal in trockenen Tüchern ist und man eine Umfrage macht, dass die Werte fantastisch sein werden, dass vielleicht 65% sagen, sie gehen davon aus, dass Deutschland dann den Europameistertitel 2028 gewinnen wird. Ich würde diese Zuversicht allerdings überhaupt nicht teilen.
Aber das wäre dann wieder eine Erwartung, die natürlich eine gewisse Fallhöhe dann wieder auch mit sich bringt, an der Klopp dann, also an der Erwartung dann sehr schnell dann auch scheitern könnte.
Richtig, und das ist ja auch Nagelsmann passiert, der die Messlatte ja selber hochgelegt hat mit seiner Ansage, ja, jetzt dauert es leider 2 Jahre, bis wir Weltmeister werden können. Das hat er nach dem Heim-EM aus 2024 in gewissen Trotz nach dem Spiel gegen Spanien mit der Schiedsrichterentscheidung gegen die Deutschen war gesagt und eben in, auch in einer gewissen Euphorie damals, wie positiv er von den Deutschen wahrgenommen worden ist.
Jetzt ist Nagelsmann an dieser Kommunikation dann letztlich auch mitgescheitert. Klopp gilt ja als einer der besten Kommunikatoren im Fußball, beweist es ja auch unterschiedlich gerade als TV-Experte. Da ist ihm ja auch nicht alles gelungen, was er da kommunikativ dann rausgehauen hat. Aber was zumindest kommunikativ schon mal vielleicht ganz gut ist, dass er die Erwartungshaltung, die da auf ihm lastet, die du eben auch schon skizziert hast, vielleicht ein bisschen bremst. Dass er auch ja schon gesagt hat, man muss in Deutschland vielleicht von der Haltung weg, jedes Turnier auch wirklich gewinnen zu müssen. Also ist das seine Aufgabe jetzt, vor allen Dingen erstmal Realismus in die ganze Geschichte zu bringen?
Das wäre schön, wenn er den Realismus reinbrächte. Allerdings steht es ja wieder im Kontrast dann zu seiner Person, ja, weil er ja für diesen Aufbruch steht und dafür, es wird besser. Er wird sich ja selber auch nicht als Verwalter des Ist-Zustands sehen. Also glaube ich, wird er dann schon halt auch in diese Rolle ganz einfach reingedrängt werden, dass es mit ihm signifikant besser werden muss. Und daran wird er dann gemessen, auch wenn er selber sagt, wir müssen uns mal darüber im Klaren sein, dass es so schnell nicht aufwärts gehen wird. Das wollen die Leute im Zweifelsfall nicht hören, ja.
Eben, das ist ja eine schwierige Wahrheit, die er da im Grunde fabrizieren muss oder verbreiten muss. Und das kann ihm natürlich dann auch immer schnell falsch ausgelegt werden. Muss Klopp.
Und hier kommt kurz Werbung.
Wer wird Weltmeister? Wir haben jetzt alle Mannschaften im Turnier gesehen und damit ihre Stärken und Schwächen. Bei Bet365 Sportwetten können wir sehen, wen die Fans als größten Favoriten handeln. Auf Platz 1 Frankreich mit einer Quote von 5,0, dahinter Spanien mit 6,5 und Argentinien mit 7,0. Mein persönlicher Favorit liegt auf Platz 4, England mit 8,0. Das liefert uns ausreichend Stoff zum Diskutieren. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor. Und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Insgesamt als Bundestrainer weniger Klopp sein?
Das wird ja kaum gehen. Er ist halt so, wie er ist und er war ja an allen Stationen so und dahinter steckt natürlich auch der Gedanke beim DFB, mit ihm eben dann auch so ein positives Klima für die Nationalmannschaft zu schaffen. Wenn es geht ja immer zunächst mal über die Stimmung. Ja, Nationalmannschaft ist etwas, das immer emotional wahrgenommen wird zuallererst bei uns. Und das ist ja auch vollkommen okay. Das soll ja auch so dieses letzte Lagerfeuer sein, das so die Nation eher eint, als dass es sie spaltet. Und deswegen wird es die Erwartung an den Klopp sein, dass er eben für diesen Aufbruch steht und für den Zusammenhalt.
Würdest du ihn insgesamt als die richtige Wahl, die falsche Wahl oder vielleicht sogar als Fehler, weil man dann eben diese Heilandsversprechung mit ihm gleich verbindet, sehen?
Für mich ist er die falsche Wahl. Allerdings jetzt gar nicht so sehr aus den eben genannten Gründen. Ich halte Jürgen Klopp für nicht mehr authentisch. Also Authentizität, das war mal seine große Stärke in den Anfangsjahren. Vor 20 Jahren, 2006, beim Sommermärchen, als wir ihn ja so als den ja, Fußballerklärer der Nation wahrgenommen haben in seiner damaligen Rolle als ZDF-Experte. Ich glaube, dass er von seiner Authentizität vieles verloren hat, vor allem und spätestens mit dem Wechsel in den Red Bull-Konzern. Natürlich war es schwer für ihn, nach Liverpool noch was anderes zu machen. Da hieß es immer, ja, so Nationaltrainer, das ist unverfänglich. Ja? Damit gefährdet er seinen Legendenstatus, den er ja an allen seinen Wirkungsorten hat, gefährdet er ihn dadurch natürlich nicht. Aber da war halt Red Bull natürlich komplett das Falsche. Ja? Jürgen Klopp war ja einer, der sich immer so als Mann des Volkes und so als politisch eher so links identifiziert hat. Und dann darf ich eben nicht auf die Avancen eines Konzerns eingehen, der von damals von Didi Mateschitz geführt wurde, einem ganz klaren Rechtsausleger. Man braucht sich ja nur diese Medienaktivitäten von ihm in Österreich anzuschauen. Servus TV, ein Sender, der rechte Narrative verbreitet, der Martin Sellner, dem Chef der Identitären Bewegung, eine Plattform gegeben hat. Alle Corona-Schwurbler sind damals aufgetreten bei Servus TV. Jeder, sag mal, Ex-Fußballer, der in Deutschland dann wirklich halt mal komplett verbrannt war, wie Thomas Berthold, der hat dann da noch eine Bühne gekriegt. Und dann der Sozialdemokrat Jürgen Klopp, also so habe ich ihn politisch eingeschätzt, wirft sich dann einem Menschen an den Hals, der im Grunde ein Förderer der FPÖ ist. Also damit bin ich eigentlich nie richtig klargekommen.
Hast du da eine Erklärung für, wieso er das macht? Denkt er darüber nach? Ist das was überhaupt eine Rolle spielt oder wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, dass im Fußball leider nicht so sehr nachgedacht wird über Red Bull. Zwar seitens der Fans, da wird sehr wohl drüber nachgedacht. Da weiß man auch gut Bescheid über die Motivation von Red Bull in den Fußball damals einzusteigen und nicht nur Actionsport zu fördern. Aber weniger jetzt bei den beteiligten Personen. Ich mache es einem jungen Spieler, mache ich es ja überhaupt nicht zum Vorwurf. Ja, ein junger Spieler oder überhaupt ein Spieler, der sieht halt, da ist ein gewichtiger Player im Profifußball. Der kann im guten Fall ein Sprungbrett sein zu einem traditionellen Club. Ein Fan mache ich auch keinen Vorwurf. Ja. In Leipzig ist es halt in einer Fußballlandschaft, die halt lange, die zwar eine starke Tradition hat, aber sich in dieser Tradition, aus der Tradition ist ja lange nichts erwachsen. Ja, mit dieser komplizierten Lage, mit zwei Clubs, die dann beide nicht richtig funktioniert haben. Wenn jetzt ein junger Fan dann eben einfach hier guten Fußball vorgesetzt bekommt und sagt, das ist ein Club aus Leipzig, damit identifiziere ich mich, das ist ja auch okay. Aber jemand, der schon gereift ist wie Jürgen Klopp und Zusammenhänge erkennen müsste und der ja immer für das Gegenteil von dem stand, wofür Red Bull steht, der für Dortmund stand, der für Liverpool stand, also der muss da meiner Meinung nach nicht hingehen. Und man merkt jetzt halt auch, es funktioniert nicht. Also da auch, wenn es darum geht, sich ehrlich zu machen. Ich glaube, Red Bull wäre heilfroh, wenn sie Jürgen Klopp wieder loskriegen. Denn bewirkt hat er eigentlich gar nichts.
Im Umkehrschluss, Klopp wäre vielleicht auch froh, um diesen in Anführungsstrichen Makel dann wieder loszuwerden und vor allen Dingen um seine Vita des Erfolgstrainers dann mit dem noch fehlenden Aspekt Nationaltrainer dann vielleicht zu vollenden?
Ich glaube jetzt nicht, dass er so ein schlechtes Gewissen hat, dass er bei Red Bull ist. Das hätte er dann haben müssen, als er sich entschieden hat, diesen Schritt zu gehen. Aber natürlich ist so, Bundestrainer ist immer eine große Versuchung. Es ist eine große Gefahr, wenn man sieht, wie es zum Beispiel jetzt Julian Nagelsmann gegangen ist, wie der im Moment dasteht, ja, nach dieser großen Chance. Es war auch eine Gefahr, gesehen bei Hansi Flick. Gut, der hat jetzt mit Barcelona hat er jetzt wieder so den Weg des Erfolgs aufgenommen, aber der hat ja auch so einen Status gehabt, als es dann für ihn zu Ende ging im September 2023, dass sich erstmal jeder in Deutschland über ihn und über die Graugänse lustig gemacht hat. Ja, das ist die Gefahr der Sache. Auf der anderen Seite, es ist halt das Amt, auf das alle schauen. indem man die Nation beglücken kann. Und jemand, der aus dem Sport kommt, wird natürlich immer eher die Chance sehen als das Risiko. Und deswegen ist Bundestrainer zu sein natürlich eine ganz tolle Herausforderung.
Aber würdest du auch sagen, du hast die angekratzte Glaubwürdigkeit angesprochen, dass das bei vielen oder den meisten Fans dann im Nachhinein, wenn er jetzt die ersten drei Spiele als Bundestrainer gewinnen sollte, dann ganz schnell wieder vergessen ist und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen?
Die Fans der Nationalmannschaft sind andere als die Fans aus den Vereinen. Ja, Nationalmannschaftsfans, das sind so Gelegenheitsfans. Also ich nehme jetzt mal meine Schwester, die geht nie in ein Stadion. Ja, die kriegt vielleicht mal so ein Vereinsergebnis mit, wenn da irgendeine Sensation ist in der Bundesliga. Aber die schaut halt alle vier Jahre dann so bei der Weltmeisterschaft rein. Und so bei oberflächlicher Betrachtung, wie sie eben viele pflegen, ist es schon, dass dann ganz einfach der Erfolg in dem Fall zählen würde, um Begeisterung auszulösen oder um jemanden überhaupt nicht kritisch zu sehen. Und die Fans, die halt so permanent in der Bundesliga dabei sind, da hat man ja gesehen in Mainz und in Dortmund, wie sauer die waren, dass Jürgen Klopp diesen Schritt gegangen ist. Es ist wieder ein bisschen anders in Liverpool, weil man da zu Investorenfußball eine ganz andere Einstellung hat, weil Liverpool eben einfach über die Fanway Group natürlich auch ein Investorenverein war, weil dort alle Investoren haben und ein Problem wäre es wahrscheinlich für Klopp nur geworden, wenn er jetzt irgendwie Trainer von Leeds United geworden wäre, die das Red Bull-Logo ja auf dem Jersey tragen. Also da hätte möglicherweise auch in England er sich dann einiges anhören müssen.
Wenn du jetzt sagst, Klopp, nicht die richtige Wahl, wer wäre denn an deiner Stelle oder aus deiner Sicht die richtige Wahl? Wer wäre der bessere Bundestrainer unter der gesamten Gemengelage?
Das ist ja das Schöne an meinem Job. Ich kann ja nur sagen, was die falsche ist. Ich muss ja nicht so konstruktiv sein, dass die richtige Vorschlag. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, ob Christian Streich der Richtige wäre, der da verfügbar ist. Grundsätzlich bin ich dafür, dass man immer eine deutsche Lösung nimmt, weil eine große Fußballnation wie Deutschland sollte schon einfach die Ressourcen haben, einen deutschen Bundestrainer auch zu stellen. Wir haben auch mittlerweile über 1000 Leute in Deutschland, die eine Fußballlehrerausbildung oder mittlerweile die UEFA Pro-Lizenz, wie sie heißt, gemacht haben. Da muss eigentlich schon immer, muss es drin sein, dass man den Richtigen findet. Aber ich bin momentan da auch ratlos. Aber es sind auch alternative Vorschläge, sind auch gar nicht gefragt, weil ja die Entscheidung im Grunde schon gefallen ist und jetzt nur noch die Modalitäten ausverhandelt werden müssen.
Aber im Prinzip macht der DFB dann vielleicht den gleichen Fehler wie bei der Flick oder auch der Nagelsmann-Nominierung, dass man wieder alle Hoffnung auf eine einzelne Persönlichkeit richtet, auf den großen Namen, den man unbedingt haben will, wie Flick nach dem Sechstuppel, wie Nagelsmann, als er dann eben verfügbar war, weil er ja für Aufbruch stand, für was Neues, was am Ende dann eben doch nicht so war.
So ist es, ja. Man hangelt sich von Turnier zu Turnier. Der DFB versucht ja auch dann wieder ein großes Turnier zu bekommen, ja, nach Heim-WM 2006 und Heim-EM 2024. Also obwohl ja in Deutschland Fußball so etabliert ist, braucht es immer wieder so einen neuen Anreiz, sei es jetzt durch ein Turnier, sei es auch durch die Trainerpersönlichkeit, von der man sich dann erhofft, dass die Nationalmannschaft dann wieder in so einen Flow gerät. Also der DFB ist eigentlich ständig so getrieben und in so einer Art Verwaltung der Mängel und versucht halt immer noch so eine Reparatur anzubringen. In diesem Fall über die Persönlichkeit des Trainers dann. Und so richtig an die Wurzeln geht man nicht dran. Es ist eben einfach so, dass man, wenn man den Fußball in Deutschland als Gesamtes betrachtet, man halt von den führenden Nationen wie Spanien und wie Frankreich mittlerweile halt sehr weit entfernt ist. Und ich sag mal, die entscheidende Zahl bei dieser Weltmeisterschaft für mich war, die ich gehört habe, wo ich zunächst mal erschrocken bin, 99 Spieler, die bei der WM sind und waren, sind in Frankreich geboren. Also da sieht man, wie die Ausbildung dort wunderbar funktioniert, und bei uns sind es eben, ja, nicht mehr alle deutschen Nationalspieler, die aus dem deutschen System kommen, sind ja auch welche, die in England dann ihre Ausbildung erfahren haben, und ansonsten sind es jetzt nur ein paar so Leute wie zum Beispiel Rani Khedira, Can Usun, die sich eben entschieden haben, weil sie auch noch eine zweite Herkunftswurzel haben, dass sie die Option wahrnehmen, für ein anderes Land zu spielen. Ja, aber Frankreich, der französische Fußball, der bestückt ja mittlerweile ganze Nationalmannschaften. Und dass diese Breite in der Ausbildung und dieser Erfolg, der fehlt halt mittlerweile in Deutschland völlig.
Und das hattest du ja schon gesagt, wenn da Änderungen kommen, das wird sich nicht in den nächsten 2, 3 Turnieren dann vielleicht zeigen, sondern erst noch weiter. Aber nochmal zum Thema Alternativlosigkeit. Klopp, wie gesagt, offenbar momentan alternativlos. Wie alternativlos ist denn der Verbleib von Rudi Völler aus deiner Sicht als DFB-Sportdirektor?
Also da hätte es durchaus Alternativen gegeben. Ist meiner Meinung nach ein Unding, dass Rudi Völler im Amt bleibt. Ja, Rudi Völler ist, er ist natürlich unglaublich nett, ja, und jeder mag ihn. Aber was bringt er denn konzeptionell mit? Und wenn wir jetzt diese vergangenen 3,5 Jahre beleuchten, in denen er Sportdirektor ist, ja, er hat im Grunde 2 Trainer verschlissen. Er sollte Hansi Flick beschützen, dann sollte er Julian Nagelsmann beschützen und was geschehen ist, dass man jetzt im Grunde Julian Nagelsmann richtigerweise ja genau das vorwirft, wofür Rudi Völler da gewesen wäre, um das einzufangen, ja, um dieses Defizit auszugleichen. Und ich finde es wirklich auch unfair von Rudi Völler, dass er jetzt in der Medienrunde zum Beispiel anfängt, die Anwesenheit von Julian Nagelsmanns Ehefrau zu kritisieren und dass da Bilder entstanden sind. Mhm. Dafür ist er da, um mit seiner Erfahrung das zu wissen, was da entsteht, ja. Dafür ist er da, um zu sagen, wir müssen das Familienprogramm vielleicht anders gestalten, ja. Also er hat für mich auf so vielen Ebenen versagt, dass konzeptionell von ihm nichts kommt. Das war absehbar, ja. Also im Vergleich zu Oliver Bierhoff ist den Leuten am Ende natürlich auch auf die Nerven gegangen, ja. Klar, mit seiner Marketingversessenheit, aber trotzdem in den Anfangsjahren, als er der Erste war, der so einen Job hatte beim DFB, da war das ja sehr segensreich, was Oliver Bierhoff gemacht hat. Das war ja einer, der vorausgedacht hat, der wirklich Dinge angestoßen hat und der lange Zeit ein sehr guter Nationalmannschaftsmanager war. Und das habe ich bei Rudi Völler halt völlig vermisst. Er ist halt so ein Abteilungsleiter Nostalgie. Ja, er zwinkert den Leuten zu, ja, er streichelt ein bisschen die Seele, er beschwichtigt und sagt, Leute, es wird schon alles und im nächsten Spiel ganz, ganz sicher, da wird der Florian Witz ganz gut sein und da kommt dann die große Musiala-Explosion. Das ist halt einfach nur dahergesagt. Ja. Es steckt keinerlei Substanz in diesen Aussagen und deswegen ist es völlig unverständlich, dass Rudi Völler da jetzt weitermachen kann.
Ein großer Bestandteil der Entscheidung, dann doch weiterzumachen aus Sicht von Rudi Völler und wahrscheinlich auch aus Sicht des DFB, war, dass Jürgen Klopp ihn angerufen haben soll, um ihm direkt dann auch zu sagen, ich möchte weiter mit dir arbeiten. Kannst du verstehen, dass Klopp an ihm festhält?
Ja, Rudi Völler ist beliebt, ja. Und deswegen, glaube ich, kann es durchaus im Interesse von Klopp sein, dass der Rudi Völler dann mit dabei ist, ja. Ob Rudi Völler dann viel zu sagen haben wird, das ist die andere Frage. Das bezweifle ich allerdings. Hydration Break.
Auf jeden Fall muss definitiv sein. Da, wo du sitzt, ist gerade Sonne. Hier in Hamburg ist natürlich bewölkt, so wie sich das gehört für den Sommer. Und bei mir im Studio ist es sowieso dunkel und kühl. Von daher sei dir die Hydration Break auf jeden Fall gegönnt. Klopp sagt, er braucht auch jemanden, der die Abläufe im Verein kennt, also mehr nach innen vermitteln und dann ihm vielleicht so ein bisschen den Rücken frei halten, nach innen, nach außen. Jetzt sind da aber dann 2 Kommunikatoren. Würden die denn mit einer Stimme sprechen?
Ja, ich glaube, da würde schon vor allem Jürgen Klopp sprechen. Und ich weiß ja nicht, wenn er das sagt, so mit dieser Arbeitsaufteilung. Wir haben im Fußball mittlerweile eine Vielzahl an Stellen, also dieser Stellenbedarf, der wuchert ja richtig. Und ich muss eigentlich immer schmunzeln, wenn man ein Spiel von Leipzig sieht, bei dem dann nebeneinander auf der Tribüne aufgereiht sitzen Oliver Minzlaff, Mario Gomez und Jürgen Klopp. Und das heißt dann immer, was ist eigentlich die Aufgabe von Mario Gomez? Ja, der muss zwischen Oliver Minzlaff und Jürgen Klopp vermitteln. Entschuldigung, was muss man da vermitteln? Die sitzen nebeneinander, die sollen halt miteinander reden. Also das ist teilweise schon abstrus, was im Fußball getrieben wird. Natürlich braucht es einen Manager für die Nationalmannschaft oder einen Sportdirektor im Verband, Allerdings ist ja zum Beispiel Rudi Völler ist ja ein Sportdirektor, der ausschließlich für die A-Nationalmannschaft der Männer zuständig ist. Der macht ja nichts anderes. Ja, also mal so ein Sportdirektor, wie es eigentlich die übliche Stellenbeschreibung ist, der macht ja viel mehr. Ja, der kümmert sich um die U-Nationalmannschaften, der kümmert sich um die Ausbildung, der kümmert sich um ein großes Ganzes. Und das Themenfeld von Rudi Völler ist ja ein ganz eingeschränktes, punktuelles.
Nochmal die Entscheidung von Klopp auf Völler dann trotz allem zurückzugreifen. Ist das auch vielleicht, dass er ganz schnell gelernt hat, wie eben dieser Verband funktioniert, dass er ihn vor allen Dingen in seinen Strukturen dann erstmal ernst nimmt und ihn nicht gleich von vornherein verändert?
Das mag auch ein Bestandteil sein. Vielleicht hat es ihm der Aki Watzke auch geraten, gesagt, lass mal den Rudi so mitmachen. Ja, ernst nehmen musst nichts, der wird dir nicht wehtun. Ja, der läuft halt so mit, der nimmt dir dann mal eine Pressekonferenz ab. Ja, also es wäre jetzt irgendwie ein schlechterer Start, wenn die beiden beliebten Personen, Jürgen Klopp und Rudi Völler, gleich mal so in einem Showdown aufeinander knallen würden, nach dem Motto, es kann nur einen geben. Das wäre der Sache natürlich auch nicht dienlich.
Und Rudi Völler ist ja ein Held des deutschen Fußballs. Daher kommt ja auch seine Beliebtheit dann mit. Du hast es gesagt. Jetzt sollen ja andere Helden der Vergangenheit dann auch noch reinkommen. Die Weltmeister von 2014. Da haben sich ja einige, die jetzt auch im TV sehr viel zu erzählen haben, dann auch in Stellung gebracht. Mertesacker, Schweinsteiger, Hummels. Ist das aus deiner Sicht, wäre das ein guter Schritt oder wäre das auch wieder der Rückgriff auf Nostalgie, der Rückgriff auf vergangene glorreiche Zeiten?
Also am positivsten von denen sehe ich Per Mertesacker, weil er halt diese Erfahrung von Arsenal mitbringt. Ja, also der wäre eigentlich wie geschaffen für einen Job beim DFB. Der hat, glaube ich, viel Empathie, weil er eben als Spieler auch erlebt hat, wie es ist, unter Nervosität zu leiden, unter Leistungsdruck. Und der ja auch jetzt so nicht das Supertalent war und eben vieles sich in seiner Karriere erarbeitet hat, den fände ich eigentlich eine gute Lösung. Den sehe ich langfristig beim DFB. Klar, mich hat ein bisschen dieser Satz erheitert, als wäre es an der Zeit, dem deutschen Fußball was zurückzugeben. Ja, das hieß ja, wie ehrenamtlich arbeiten. Wenn Leute sagen, sie wollen im Fußball was zurückgeben, dann brauchen sie einen Job in erster Linie, ja. Aber ich glaube, bei ihm wäre es nicht falsch, ihm dann einen Job zu geben, weil er eben einfach die Ahnung hat, ja. Mats Hummels ist natürlich eine sehr eloquente Persönlichkeit, könnte man sich jetzt im weiteren Fußballbetrieb sicher auch vorstellen. Bei Bastian Schweinsteiger sehe ich das jetzt eigentlich nicht zwangsläufig. Er ist ja doch schon jetzt eine Zeit lang aus dem Betrieb draußen. Und ich glaube, dass man von Bastian Schweinsteiger viel lernen könnte als junger Fußballer, dass er eigentlich ein guter Trainer wäre. Aber er hat ja bisher überhaupt keine Anstalten gemacht, jetzt über sein Expertending hinaus irgendwas im Fußball zu machen. Ich glaube auch, der hat sich ganz gut eingerichtet in seinem Leben zwischen Mallorca und den Skigebieten in Westendorf und ab und zu dann mal bei der ARD was sagen, was jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Tiefe hat und ansonsten seine Werbeverträge ausleben. Ich glaube eher nicht, dass wir Bastian Schweinsteiger in der Funktion beim Verband sehen werden.
Und mittelfristig, weil er im Moment ja noch spielt, Thomas Müller, wie siehst du das als Kommunikator, als Spieler, der ja vielleicht auch so ein Bindeglied dann sein kann, als Ex-Spieler, der so ein Bindeglied sein kann?
Ist natürlich eine sehr interessante Persönlichkeit, die man sich in vielen Funktionen vorstellen könnte. Aber Thomas Müller muss halt mal dann überlegen, natürlich will er so eine Tagesgeschäftsfunktion, in der man halt auch mal fallen kann. Ja, also man kann sich dann, er hat halt momentan einen Superstatus. Ja, er ist noch Spieler, hat aber wirklich so einen Werbewert wie die ehemaligen Spieler. Ja, als ehemaliger Spieler hast du immer so einen Superwerbewert. Also wenn du siehst, Podolski, Schweinsteiger, jetzt auch Toni Kroos, was mit denen in Werbung läuft, du kannst es ja eigentlich nicht mehr kaputt machen. Ja, deinen Ruf, du kannst es nicht mehr zerstören, du kannst von dem, was du mal warst, kannst du bis ans Ende deiner Tage super leben. Und die Entscheidung muss halt Thomas Müller mal treffen. Stürze ich mich rein, werde ich mal Manager, werde ich mal Trainer, habe ich vielleicht dann auch einmal Misserfolg in meinem Leben und schränke ich dadurch die Wertschätzung für mich ein. Das wird spannend zu sehen. Grundsätzlich, der kann natürlich viele Sachen. Der versteht das Spiel in einer gewissen Tiefe, der kann das Spiel wunderbar erklären, der kann auch ein guter Entertainer sein. Ja, also da ist natürlich vieles möglich bei ihm.
Und der wird natürlich auch dann sicherlich von den Bayern, wenn es denn mal so sein wird und die Fußballschuhe dann am Nagel hängen, sicherlich auch umworben, weil den können sie da natürlich auch gut gebrauchen. Wenn du jetzt hast du vorhin gesagt, du brauchst ja keine Entscheidung treffen, aber wenn du dich mal in die Rolle eines mächtigen und eines handlungsfähigen DFB-Präsidenten reinsetzen würdest, was wären denn deine ersten drei Entscheidungen, die du jetzt nach diesem WM-Debakel treffen würdest?
Also wenn ich Bernd Neuendorf wäre, dann würde ich zuerst mal zurücktreten. Ja, weil ich finde, dass er ein ganz schlechter Präsident ist. Da geht es jetzt nicht so sehr um die Entscheidungen, die innerhalb des Verbandes getroffen werden, sondern darum, wie man den Verband nach außen darstellt. Und Bernd Neuendorf ist ja auf dem Ticket der Politik reingekommen. Er ist ein SPD-Politiker, er war Sportstaatssekretär in Nordrhein-Westfalen. Und ich finde, dass er als Sozialdemokrat komplett versagt hat, in dieser ganzen Art und Weise, wie er sich von der FIFA einlullen lässt, wie er sich zu all diesen Themen positioniert hat, wie er eigentlich nur sich wegduckt und stillhält. Deswegen wäre die erste Entscheidung der Rücktritt und die zweite, dritte Entscheidung, die müsste ja dann schon der Nachfolger treffen. Also bin ich natürlich fein raus mit der Argumentation.
Das hast du sehr gut gelöst, diese Frage, muss ich auf jeden Fall sagen. Und die Parallele zur Politik hast du auch gut, weil irgendwo ist da ja alles ein bisschen ähnlich und die Rolle der Sozialdemokratie. Aber das wollen wir jetzt nicht in die Tiefe bringen, weil ich glaube, dann sitzen wir hier in ein paar Stunden noch und haben das ursprüngliche Thema DFB dann natürlich verlassen. Aber würdest du Klopp jetzt holen oder würdest du ihn nicht holen?
Ich würde ihn nicht holen. Ja, also das ist jetzt meine persönliche Skepsis einfach zu groß. Ja. Vor allem glaube ich auch, dass wenn man ihn holt, dass man dann gegenüber das Red Bull das eben schamlos ausnutzen wird. Ja. Die wollen ihn zwar einerseits loswerden, aber die sind jetzt momentan natürlich in der für sie sehr, sehr angenehmen Position, dass sie die Bedingungen diktieren können mit dem laufenden Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Ja. Wir können dem DFB jetzt wirklich aufdrücken, dass der dann mit der Red Bull-Kappe auf der Bank sitzt oder die können im Moment sicher natürlich alles diktieren, weil der DFB natürlich keine Ablösesumme zahlen wird. Ja, also ich würde ihn eher nicht holen, aber ich kann nach wie vor nicht sagen, wen ich dann holen würde.
Aber glaubst du, dass wir bei der EM 28, bei der WM 30 oder vielleicht bei der WM 34, das hat Pip Gottschalk im Newsletter dann als Ziel ausgegeben, Riad 2034 dann so als Fernziel, jetzt vielleicht auch für die neue Ära, dass wir dann über immer noch denselben Verband sprechen oder über einen reformierten DFB oder eben wirklich nur den alten DFB, nur mit einem vielleicht dann schon wieder neuen Bundestrainer?
Ja, ich glaube, dass der DFB sich nicht groß verändern wird. Also die Struktur ist ja ziemlich, ziemlich starr. Das Interessante ist ja, dass der DFB keine 7 oder 8 Millionen Mitglieder hat, sondern lediglich 26. Das sind natürlich die Regionalverbände und die zum Beispiel der Süddeutsche Verband oder die Fußballverband oder die Deutsche Fußballliga. Das sind ja die juristischen Mitglieder im DFB, die dann eben die Delegierten schicken und die dann eben die Entscheidungen treffen. Also es wird immer ein sehr kleiner Kreis sein, der das entscheidet. Da wird ja kein Volkswille durchdringen, ja, dass man etwas ganz anderes machen will. Und man sieht ja auch, wie lange diese Idee von Hannes Wolf, den Nachwuchsfußball zu reformieren, mit Funinho zum Beispiel, wie lange das gebraucht hat, das jetzt auf den Weg zu bringen. Also da kann ich erinnern, dass 2018, glaube ich, 2019 war ich da mal eingeladen nach Frankfurt. Da ist das Konzept mal so vorgestellt worden, an dem da schon einige Zeit gearbeitet worden ist. Und ich glaube, so richtig durchdrungen hat es den Nachwuchsfußball immer noch nicht. Da gibt es immer noch Widerstandsnester dagegen, ja, also sowas dauert ja Jahre. Deswegen glaube ich, dass der DFB halt wirklich ein sehr schwerer Tanker ist, der einen großen Wendekreis hat und dass sich da nicht so wahnsinnig viel tun wird. Oder wenn man diese ganze Struktur sieht mit all diesen Vizepräsidenten, ja, da gibt es ja auch diesen Präsidenten des Sächsischen Fußballverbandes, den Herrn Winkler, der ja auch schon mit ein paar sehr seltsamen politischen Äußerungen aufgefallen ist. selbst den kannst du ja da gar nicht einfangen, ja, als Präsidium des DFB oder als DFB insgesamt. Du musst ja damit so einem leben. Ja, und deswegen ist da mein Glaube, dass sich da was verändern wird, ist da nicht sehr groß. Was natürlich immer sein kann, dass Einzelkönner aus einem nicht gut funktionierenden System trotzdem rauskommen. Ja, auch ein Musiala, wenn jetzt natürlich unter dem Einfluss der schweren Verletzung von vor einem Jahr keine gute WM gespielt hat, ist natürlich schon ein Pfund für die Zukunft. Florian Witz wird sich weiterentwickeln. Jetzt hat man mit Lennart Karl hat man einen interessanten Mann. Da kommt schon immer wieder was raus, ja. So mit 16, 17, 18, das sind schon immer auch interessante Spiele dabei. Man sieht ja auch, die U17 war erfolgreich, jetzt die U19 hat wieder ein Finale erreicht. Also ist schon natürlich, es wird ja nicht nur falsch gearbeitet in den Nachwuchsleistungszentren. Also da kommen schon Leute mit einer guten, fundierten Fußballausbildung auch nach oben. Deswegen ist natürlich punktuell mit der Dynamik eines Turniers ist natürlich schon immer möglich, dass man mal ganz gut aussieht. Ja, ich sage auch zum Beispiel 2002, ja, das war die Blüte von Rudi Völler bei der WM 2002. Ja, man kommt dann in ein Turnier rein und hat bis zum Finale halt Mannschaften, die alle viel schlechtere Möglichkeiten hat als man selbst, die in der Weltrangliste sehr viel tiefer stehen. Und auf einmal ist man Vize-Weltmeister mit einer Mannschaft, wo man sagt, naja, an der sind ja eigentlich alle Probleme des deutschen Fußballs offenkundig geworden.
Also gucken wir mal, wie es dann jetzt in der aktuellen Situation dann weitergehen wird. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben am Thema. Ich glaube, über die Nationalmannschaft, und das ist jetzt keine sehr große Weissagung, wird in den nächsten Wochen und Monaten noch jede Menge geredet werden. Günther, danke, dass du heute da warst.
Ja, sehr gerne.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.